Tschut, tschut. Sag mal, Alex, hörst du das?
Was ist das?
Das ist der Berischer Hype Train.
Ach du meine Güte, schon mit einem schlechten Joke angefangen.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Da wisst ihr genau, wo ihr seid. Schlechte Witze gibt's nur bei uns, nämlich bei mir, Julian Laber und
Alex Müller. Grüßt euch.
Ja, Alex, Tag 1 nach dem Transfer-Deadline-Day. Hast du die ganzen Aufregungen gestern schon verarbeitet?
Ja, dieser Deadline-Day, ich weiß gar nicht, wie lange es diesen Begriff schon gibt. Also ein paar Jährchen, ne?
Wahrscheinlich, seit Sky da so ein Ding draus macht.
Wahrscheinlich, Sky hat den Namen, wobei das in England heißt es wahrscheinlich schon immer so. Jedenfalls, es hat sich ja auch beim FCK viel getan dann und teilweise notgedrungen etwas getan noch, ja?
Ja, aber jetzt stürmen wir mal hier nicht voran wie der neue Stürmer des FCK, Mergen Berisha, sondern wir gehen langsam rein. Ich würde sagen, um den Deadline-Day in seiner ganzen Fülle zu begreifen, müssen wir am Samstagabend anfangen, oder?
Das ist so.
Denn was war am Samstagabend los? Am Samstag hat der FCK zu Hause 1-3 gegen Elversberg verloren. Leon Robinson, ja, muss man irgendwie sagen, hat ja auf eine eigenartige Art und Weise in der Co-Produktion mit dem Videoassistenten, wahrscheinlich der Videoassistent in der Hauptrolle, Leon Robinson in der Nebenrolle, die Niederlage eingeleitet. Robinson zupft Rohr von Elversberg am Trikot, während dieser frei aufs Tor schießt. Der VAR meldet sich. Elfmeter, hoch umstritten. In der Folge muss Aytekin, weil das war die nach seiner Argumentation und danach Argumentation des VAR die Verhinderung einer klaren Torchance. Heißt, klar, in Klartext, rote Karte, Notbremse. Robinson runter, Elfmeter. Elversberg macht es 1-0. Ja, und dann am Ende steht ein 1-3 auf der Anzeigetafel. Und noch schlimmer, Ivan Pretarjan, der Leuchtturm im Sturm des FCK, wirklich dieses Jahr auch eine zentrale Figur, reißt sich die Achillessehne.
Fand ich jetzt viel, viel schlimmer als die Niederlage. Ich meine, die Niederlage war bestimmt nicht schön in so einem Topspiel, was man ja auch gerne so als 6-Punkte-Spiel bezeichnet. Aber dass man den entscheidenden Mann in der Offensive halt für den Rest der Saison verliert, das war jetzt ein ganz, ganz heftiger Schlag ins Kontor. Und ich meine, es war jetzt kein Muskelfaserriss, sondern Achillessehnenriss. Und das ist halt gleichbedeutend mit, dass der gute Mann irgendwann Ende des Jahres vielleicht mal wieder an Fußballspielen denken kann.
Ja, unser Kollege Marek Nepomucki, der hat sich einem Text dem Ganzen gewidmet und da hat er einen Fachartikel zitiert von zwei Medizinern von der Uniklinik in München, die die Achillessehnenverletzung als eine der Career-Ending-Injuries wahrscheinlich, ich bin jetzt kein Mediziner, ich schätze mal Kreuzbandriss gehört auch dazu, oder Patellasehnenriss, also da in der Liga sind wir unterwegs. Ja, das heißt, muss nicht heißen, dass der arme Mann nie wieder Fußball spielen kann, aber es wäre jetzt nicht überraschend, wenn er zurückkommt und nicht mehr dasselbe ist.
Ja, ja klar, das wird man sowieso abwarten müssen, in welcher Form, in welcher Verfassung er zurückkommt. Es gibt ja dann auch immer wieder mal die Fälle, wo dann die Achillessehne an der gleichen Stelle nochmal reißt. Ja, es war dann natürlich so, die Kombination aus dieser Schockverletzung und der Niederlage, die führte natürlich so ein bisschen zu so einer Art Trauerstimmung. Es war so gefühlt nach dem Motto, das war es jetzt wohl mit dem Aufstieg, hä? Ich meine, in der Tabelle hat man jetzt abreißen lassen, sind glaube ich 7 Punkte auf den Relegationsplatz mit Elversberg. Das ist erstmal schon eine ganze Menge jetzt. Und dann hat man sich noch gedacht, ja, wenn man jetzt den Partei nicht mehr hat, wer soll denn da jetzt überhaupt den Rest der Saison die Tore schießen, dass man vielleicht dann doch nochmal oben dran schnuppern kann?
Ja, das war die Ausgangslage Samstagabend. Ich denke, man hört es auch ein bisschen. Elversberg übrigens, sehe ich hier gerade auf der Witztabelle, ist Zweiter. Darmstadt ist Dritter, aber punktgleich, von daher die Information mit den Punkten stimmt natürlich mit 7 Punkten Vorsprung. Ja, das war der Samstag. Man hört es vielleicht ein bisschen, ich war dazu noch erkältet. Das heißt, ich habe das Spiel auch in dem Delirium mehr oder weniger mit dem Live-Ticker begleitet. Ja, und dann ist man mit der Stimmung rausgegangen, ja, das war die Saison, da geht sie dahin. Und dann kam der Montag.
Dann kam der Montag und ja, es war ja klar, sie mussten jetzt schnell reagieren. Sie hatten dann mehr oder weniger bei Abpfiff hatten sie keine 48 Stunden mehr. Das muss man dann auch sagen, ja, um dann noch einen neuen Stürmer zu verpflichten. Und wie schnell das dann geklappt hat und auch welchen Namen sie dann präsentieren konnten, das fällt schon in die Kategorie ziemlich beeindruckend. Also Mergen Berisha ist für die zweite Liga auf jeden Fall ein Name, der viel verspricht, auch wenn er natürlich jetzt zuletzt kaum noch gespielt hat.
Ich wollte gerade sagen, also wer jetzt in den letzten 2 Jahren angefangen hat, Fußball zu schauen, wird sich wahrscheinlich fragen, Mergin wer? Mergin Berisha ist einer der Spieler, die mit Stefan Kunz 2021 U21-Europameister wurden.
Aber Stefan Kunz hat nicht mehr mitgespielt,
oder? Natürlich, ja, Alex. Kleines, geiler Witz hier. Aber hier sind sie beim Witze-Podcast der Rheinpfalz. Grüße dich auch erstmal. Nein, Spaß beiseite, sagt man doch auch so gern, wenn es gar nicht so lustig war. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ja, Mergin Berisha, einer der Akteure, die damals den Titel gewonnen haben, der in letzter Zeit, wo die armen Elf nicht so viel reist, doch an immer mehr Bedeutung gewonnen hat. War dann danach, damals in Dietzendorf von Red Bull Salzburg. Danach ging es nach Istanbul zu Fenerbahce. Über eine Leihe nach Augsburg, 23 Bundesligaspiele, 9 Tore. Hat die TSG Hoffenheim wohl auch mit freundlichem Zutun des Beraters Roger Wittmann dazu veranlasst, Medienberichten zufolge 14 Millionen Euro zu zahlen. Was eine ordentliche Stange Geld ist, auch für die Bundesliga. Und dann ist Mergin Berisha in Hoffenheim aber nie angekommen. Also er war schon physisch da, er hat nur nie funktioniert. Er hat sich das Kreuzband gerissen, also auch nicht so ganz, ja, passiert halt, ne? Ist halt Sport. Hat dann es nicht geschafft, sich dauerhaft in den Kader zu spielen. Dann gab es noch Stress mit dem damaligen Trainer Maurizio Pellegrino. Da ging es wohl um eine Auswechslung, wo er sehr ungehalten reagiert haben soll. Woraufhin er aus dem Kader gestrichen wurde für die Europa League. Dann ging es zurück nach Augsburg. Dort soll er wieder fit werden. Die Augsburger Allgemeine schreibt, dass er wohl aber schon angeschlagen in Augsburg ankam. Im Endeffekt hat er nur 2 Spiele gemacht für die. Und das war in der Hinrunde, in der Rückrunde der Vorsaison, also jetzt vor nicht ganz einem Jahr. Und das war bis jetzt das letzte Spiel, das er gemacht hat. Pflichtspiel.
Ja, ich meine, du beschreibst jetzt die möglicherweise negativen Seiten dieses Transfers. Also man weiß nicht, welche Form er hat. Er ist natürlich auch, wenn man sich seine Vita so anguckt, ist er so ein Wandervogel, der jetzt nie ziemlich lange beim gleichen Verein geblieben ist. Und man kann halt die Frage stellen, wie fit ist er eigentlich? Ja? Dagegen halten muss man natürlich die Notlage, in der der FCK war am Wochenende. Und die Hoffnung halt, dass Lieberknecht es schaffen kann, den in eine Form zu bringen, das wird vielleicht nicht sofort funktionieren, aber den zumindest nach 3, 4, 5 Spielen in eine Form zu bringen, dass er der Mannschaft hilft. Weil wenn er wieder in die Nähe seiner Topform kommt, ist er auf jeden Fall eine Verstärkung.
Ja, ist auf jeden Fall so. Ich denke, in der zweiten Liga ist es auch ein überdurchschnittlich guter Spieler. Ob er jetzt genauso gut ist wie Britain oder so wichtig für den FCK wird, wie Britain es war, weil Britain, sind wir mal ehrlich, wenn da Flanken in den Strafraum fliegen und Britain steht nicht auf dem Feld, kannst du die Flanken auch genauso gut mir hinspielen.
Ja, vielleicht wird auch in der Systematik so ein bisschen was verändert. Ja? Also man kann sich ja vorstellen, mit Norman Bazet ist ja ein zweiter Stürmer noch gekommen. Also
ein recht laufstarker, wie er gegen Elversberg gezeigt
genau,
hat.
Genau, der so auch als erster Pressingspieler jetzt viel gearbeitet hat. Und man hat ja im Hinterkopf auch noch Mahir Emreli, der vielleicht auch noch im Laufe der Rückrunde wieder zurückkommen könnte. Das heißt also, vielleicht geht es dann auch mal Richtung Zwei-Stürmer-System, ja, was dann wiederum Auswirkungen hätte, weil im Moment haben ja Skytte und Marlon Ritter auf den offensiven Halbpositionen gespielt. Da müsste man wahrscheinlich einen von den beiden dann opfern oder nach hinten ziehen. Aber das wär jetzt auch denkbar. Es wird aber auf jeden Fall so ein bisschen auch eine Veränderung geben müssen am Spielsystem, weil man eben diesen wirklich unnachahmlichen Kopfballspieler Britannien jetzt nicht mehr hat. Und das wird dann jetzt spannend sein zu beobachten, ob Lieberknecht das jetzt nochmal hinbekommt, die Systematik so umzustellen, dass man dann doch wieder so torgefährlich ist, wie man es jetzt zuletzt auch war.
Unbedingt. Und ja, Berisha, was wir jetzt eben unterschlagen haben, Berisha hat ja zu seiner besten Zeit auch mal 2 Aalener-Spiele gemacht für die Deutschen 2023 unter Hansi Flick. 2-mal eingewechselt worden über eine, ich glaube, ungefähr Viertelstunde jeweils. Also, dass der kicken kann, keine Frage.
Absolut.
Wie gesagt, er hat jetzt nur eine sehr lange Zeit keine Pflichtspiele mehr gemacht. Er ist in Hoffenheim zuletzt in Unknall gefallen. Christoph Ilse hat in die 2. Mannschaft verbannt zwischenzeitlich.
Ehrlicherweise musst du natürlich auch sagen, Wen bekommst du denn 40 Stunden vor Ende der Transferfrist? Da bekommst du natürlich keinen, der in Saft und Kraft steht und dir in der Hinrunde 12 Tore geschossen hat.
Das ist auf jeden Fall, ja klar.
Das ist gar nicht so negativ gemeint, wie es sich anhört, aber es ist natürlich eine Notlösung.
Es ist eine Notlösung, natürlich.
Ja.
Und man darf auch nicht vergessen, Medienberichten zufolge ablösefrei. Deswegen machst du schon mal nichts verkehrt. Und es war zunächst von einer hohen Weiterverkaufsklausel die Rede. Ich weiß nicht, wenn du hohe Weiterverkaufsklausel hörst, an was für eine Summe denkst du da?
Ja, dann hätte ich jetzt mal gedacht, so die Hälfte oder so.
50-60%, ne?
Ja, ja.
Laut Medienberichten sind es 20%, also würde ich mal behaupten, das ist nicht hoch, das ist marktüblich. Also das ist überhaupt nichts Wildes. Wir haben am Anfang von Hype Train gesprochen. Ich würde auch sagen, wenn du ins Internet guckst, die Posts anschaust und so, das ist Hype Train. Also da, die Leute sind richtig gespannt. Ich bin auch gespannt, wie der in der zweiten Liga funktioniert. Du kannst da einen richtigen Banger landen, die Rückrunde kann richtig gut laufen. Du weißt es halt nicht.
Es ist natürlich so FCK-typisch, das schlägt natürlich extrem aus, dieser totale Trübsal, der da am Samstagabend da geblasen wurde, nach dem Elversberg-Spiel mit Britannien verletzt und verloren gegen Elversberg. Und da geht es jetzt halt in die andere Richtung. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also ich glaube, dass bei dem Transfer überwiegen die Chancen, die Risiken dann am Ende. Ja? Ob er jetzt so voll einschlagen wird, da wage ich jetzt ehrlich gesagt mal keine Prognose. Da habe ich noch so eine Restskepsis.
Das wird sich zeigen. Wird sich jetzt auch zeigen, wie schnell er in den Kader rückt. Ob er schon gegen Darmstadt am Wochenende. Ich würde davon ausgehen, dass er drin ist im Kader.
Ja, bin ich mir sicher.
Die Frage wird dann sein, ob er startet oder Norman Bassett nochmal als einsame Spitze. Oder ob sie schon zu zweit auf dem Feld stehen. Oder vielleicht sogar nur Berisha. Wird man sehen müssen, ob er vielleicht sogar mal den Berisha in die zweite Reihe setzt.
Ja.
Kann ja auch sein, neben Skytte. Wäre auch ein Experiment, das man machen kann, keine Ahnung. Wird sich zeigen. Wir sind wahrscheinlich bereits wenige Tage, nachdem wir das hier aufnehmen, um ein Vielfaches schlauer. Ja, das soweit zum Deadline-Day, zum ersten Teil des Deadline-Days, weil der Deadline-Day ging gestern am Tag, in dem wir aufnehmen, am Dienstag nehmen wir auf, Montag war Deadline-Day. Der ging ja noch ziemlich lange. Auch, ich glaube, länger, als wir beide wach waren.
Ja, am Tag nach dem Deadline-Day. Was ist das dann? Deadline-Day plus eins oder was? Gab es dann noch einen Abgang zu vermelden? Der sechste Abgang des FCK in der Winterpause.
Genau, also am Deadline-Day im späten Abend gab es ja noch Richmond Tetschi, der nach Magdeburg gegangen ist. War ja auch einer der Spieler, denen der FCK einen Abgang nahegelegt hat. Wir können es mal gerade abhandeln, wer da noch dabei war. Tobias Raschel ist vor einigen Tagen nach Münster gewechselt. Farid Alidou ist nach Braunschweig verliehen worden. Jan Alvedi, der in den vergangenen Jahren eigentlich unumstrittener Stammspieler war, läuft jetzt für die Spielvereinigung aus Fürth auf. Und heute Mittag, wurde verkündet, nachdem es unter anderem wir vorher schon berichtet hatten und andere Medien noch früher, Sky unter anderem, dass Dixon Abiyama nach Essen geht, genau, zu Rot-Weiß.
An die Hafenstraße.
Hm? Zu Yannick Mause,
der aber auch da nicht mehr spielt oder nicht mehr viel spielt.
Der ja auch vom FCK ausgeliehen ist.
Ja, die Essener, die haben ja Aufstiegsambitionen und haben sich jetzt vielleicht, 1860 war ja auch mal nochmal im Gespräch, kurz vor Ende der Transferfrist. Und es gab ja auch schon mal Gespräche zwischen Abiyama und Essen schon ein paar Wochen her, relativ am Anfang des Wintertransferfensters. Da konnte man sich wohl offenbar nicht so aufs Gehalt einigen.
Und da hat, also ja. Wurde mir erzählt, hat die Spielerseite gesagt, machen wir nicht.
Ja, und jetzt gegen Ende konnte dann Essen mehr Überzeugungsarbeit leisten. So drücken wir das jetzt mal aus. Oder vielleicht hat auch der Spieler gesagt, ja, für meine Karriere ist es besser, wenn ich mehr Spielpraxis bekomme. Ja, das man muss sagen, wenn man Elvedi mal ausklammert, waren das so diejenigen, die man so im November, Dezember auch als diejenigen identifiziert hatte, die unter Lieberknecht jetzt keine große Perspektive mehr hatten. Also die man eigentlich auch auf gut Deutsch loswerden wollte.
Alex, wir haben einen unterschlagen.
Ja, sag.
Afisaremo
ist nach Schottland.
Aberdeen FC oder FC Aberdeen.
Ja.
Ja, nee, man hat ja die Liste ausgegeben in der Wintervorbereitung, wer alles gehen soll. Ich glaube, der Einzige, der da jetzt noch drauf stand und noch im Kader weilt, ist Erik Wegesser.
Ja. Ja, genau. Also was da passiert ist, ist im Endeffekt, das könnte man so als Kaderbegradigung bezeichnen. Ich meine, das war ja jetzt das zweite Transferfenster, was Marcel Kloß verantwortet als Sportdirektor. Und ja, es wird jetzt umgebaut und es werden jetzt diejenigen, denen man jetzt nicht mehr zutraut, dass sie dem Club in naher Zukunft richtig weiterhelfen können, die werden halt dann weggeschickt und dafür holt man halt neue, denen man mehr zutraut. Und wenn ich mir das jetzt angucke, ist der Kader jetzt nach dem Wintertransferfenster in meinen Augen qualitativ besser aufgestellt als im vergangenen Sommer. Was wiederum auch ein indirektes Kompliment für Marcel Klos beinhaltet, weil da muss er ja dann ganz gute Arbeit gemacht haben.
Das seht auch ihr da draußen so. Wir haben nämlich mit unserem Transferticker auf www.rheinpfalz.de/fck haben wir gefragt, wie ihr das Transferfenster seht. Die Abstimmung, die läuft, während wir hier aufnehmen, noch. Ihr werdet es schon fertig vor euch liegen haben. Während ich hier drauf schaue, sehe ich hier 115 Stimmen und 91% finden, beim FCK wird gute Arbeit geleistet. Und das deckt sich ja mit dem, was du eben gesagt hast.
Ja. Was ein bisschen schade ist, dass sie jetzt wirklich eine sehr gute Mannschaft haben, aber es trotzdem nicht für den Aufstieg reichen könnte. Wenn man sich die ersten drei Spiele jetzt anguckt, war auch die Form tatsächlich besser als im November, Dezember. Also
Heimsieg. Man kann auch, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, ich würde sagen, alle drei Spiele, die jetzt neun Jahre waren, gegen Hannover, der 3-1-Sieg, 2-2 auf Schalke und die 1-3-Niederlage gegen Elversberg. Wenn du die Hinspiele nimmst, im Sommer zum Vergleich, die 1-3-Hinspiele, würde ich sagen, der FCK hat in allen drei Spielen besser gespielt. Auf Schalke hast du halt dieses Pech, dass Edin Dzeko auf einmal an frühere Zeiten anknüpft und dieses Ding halt gegen Maxwell Jamf wieder reinmacht und dann halt Karaman in der Nachspielzeit die Wucht des Stadions nutzt und dann das Ding ja in den Kasten schweißt. Gegen Hannover hast du nicht viel schlechter spielen können. Sie haben 3-1 gewonnen. Sie haben jetzt nicht Hurra-Fußball gespielt. Ich würde sagen, sie haben auf Schalke fast sogar besser gespielt als gegen Hannover. Und Elversberg, bis Robinson runterfliegt, ist das auch ein ordentliches Spiel. Und das Hinspiel in Elversberg war ja auch eher so dürftig.
Also, wie gesagt, du hast das Schalke-Spiel angesprochen, da müssen sie eigentlich gewinnen, da sind sie auch klar die bessere Mannschaft, führen, glaube ich, in der 86. noch 2-0, das war ja echt extrem bitter. Elversberg, da machst du mal so einen Strich drunter, das ist so eines dieser Spiele, das mal einmal pro Halbserie passiert. Rote Karte gegen dich, Elfmeter gegen dich, in Unterzahl gegen eine spielstarke Mannschaft, mein Gott, das kann halt mal passieren, ja. Aber grundsätzlich finde ich, dass der Trend wieder stimmt. Jetzt mit dem Start ins neue Fußballjahr. Allerdings sind es halt jetzt auch 7 Punkte Rückstand. Und 7 Punkte, das ist jetzt nicht nur so ein bisschen, das ist halt schon eine ganze Menge.
Da gehst du mit einer ordentlichen Hypothek rein, da bin ich auch bei dir, das holen die nicht mehr auf. Sie werden halt jetzt, ja, das wird immer so gern von der goldenen Ananas geredet. Wenn man Thomas Hengen fragt, ist es, glaube ich, nicht die goldene Ananas, mit der man spielt, sondern die TV-Geldtabelle. Was dir halt in den nächsten Jahren Kohle bringt, aber das hat er, ja, also der FCK wird erst in 2 Jahren den großen Sprung machen, wenn diese Drittliga-Zeit, wenn die ganz raus ist, nur Zweitliga-Zeit drin hast, dann werden die einen großen Sprung machen, bis dahin noch nicht, aber klar, Baby-Steps sind auch Steps. Und die 100.000 mehr, weniger, die du kriegst, das macht halt auch mal einen Geheimtipp-Transfer ausmachen.
Klar, ich meine, ich würde die Saison jetzt noch nicht komplett abschreiben. Also die Chance ist jetzt nicht so ganz riesig, da oben nochmal dran zu kommen. Und vor allem brauchst du halt jetzt Siege, Siege, Siege und mal eine Serie. Das ist auch klar. Man kann sich das so ausrechnen. Es bleiben jetzt noch in der Rückrunde 14 Spiele übrig. Und wenn du 60 Punkte haben willst, jetzt haben sie 31, da wirst du wahrscheinlich so 8, 9 Siege brauchen. Das sieht man ungefähr, was da jetzt noch für eine Ausbeute her müsste, um nochmal oben dran zu kommen. Aber es ist jetzt auch nicht ganz ausgeschlossen. Ich meine, jetzt kommt das schwere Spiel in Darmstadt, dann haben sie für zu Hause in Münster, aber dann muss es halt klingeln. Und dann kannst du auch in Münster oder so nicht sagen, wir sind mit dem Punkt zufrieden, sondern du musst halt immer auf den Dreier gehen. Weil dadurch, dass du den Rückstand hast, musst du gewinnen. Und du musst halt hoffen, dass vorne einer von denen, die jetzt vor dir sind, ein bisschen schwächelt. Das wird man dann sehen. Bei Schalke habe ich jetzt schon so leichte Tendenzen erkennen können im neuen Jahr. Also die finde ich jetzt nicht mehr so ganz stabil. Allerdings haben die sich auch mit Dzeko und Ljubicic jetzt extrem gut verstärkt nochmal. Ja.
Süller bleibt ja jetzt auch.
Süller bleibt auch, ja. Und ansonsten, das Paderborn und Elversberg und so, die punkten dann stabil. Aber wenn du nochmal eine Chance haben willst, Punktum. Das geht jetzt am Samstagabend in Darmstadt los. Auch da hilft dir kein Unentschieden mehr. Wenn du Rückstand hast, 7 Punkte, musst du gewinnen.
Da wir jetzt so abgeschweift sind, gehe ich mal davon aus, dass wir das Thema Deadline Day zumachen können.
Ich denke, da haben wir alles Relevante zu gesagt. Ich meine, man wird natürlich sehen müssen, das waren ja jetzt größtenteils Leihgeschäfte auf der Abgangsseite. Das heißt also, die noch Vertrag haben, können sich dann im Sommer dann auch wieder am Betzenberg vorstellen. Da gibt es ja noch ein paar andere Leihspieler, die unterwegs sind. Das heißt Janik also, Mause, Thema Beispiel. Kaderbegradigung, da wird dann halt nochmal in dem zweiten Schritt dann nochmal Arbeit auf Marcel Kloß zukommen. Aber wie gesagt, grundsätzlich der große Befund ist, dass diese Mannschaft jetzt stärker aufgestellt ist, auch in der Breite stärker aufgestellt ist als im Winter. Weil ich meine, wir haben, ich denke mal, wir sollten kurz noch die anderen Neuzugänge, es gibt ja noch 2 für die Abwehr, ja, die man auch noch kurz mal thematisieren sollte. Wir haben Adanas Czernev und Jakob Rasmussen.
Auch gefährlich, Jakob Rasmussen. Ich habe jetzt mich ein paar Mal schon ertappt, dass ich Rasmus Jakobsen geschrieben habe. Funktioniert ja auch so rum. Ja. Aber der gute Mann heißt Jakob Rasmussen. Finde ich ganz interessant. Kommt von Red Bull Salzburg, Ex-Verein von Magin Berisha. Haben nicht zusammen da gespielt. Hat auch eine relativ prall gefüllte Vereinsakte schon hinter sich. Hat maßgeblich Schuld daran ist die AC Florenz, bei der er mal unter Vertrag stand, die ihn verliehen hat nach, ich weiß, ich kriege es nicht zusammen, überall Erzgebirge, Aue war mal in Rotterdam, war mal bei FC Empoli. Also der ist ein bisschen rumgekommen, der hat auch schon Champions League Quali gespielt. Ich habe jetzt ein bisschen mal mich eingelesen, da stand unter anderem, die Kronenzeitung Salzburger Nachrichten haben geschrieben, dass er sich wohl in Salzburg jetzt auch keine Freunde gemacht hat, vor allem hinten raus mit schwankenden Leistungen. Und Salzburg, der Verein, der hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder die Champions League gejagt, wie den Heiligen Gral. Die wollten ja für Red Bull immer dieses große Ding machen. Hat nie funktioniert, dann kam RB Leipzig, hat den Rang abgelaufen. Ehe sie sich dann vor, ich glaube, 1-2 Jahren das erste Mal wirklich qualifiziert haben, dann endlich. Und jetzt hat Rasmussen mit einem Fehlpass gegen den FC Brügge, so wie ich es gelesen habe, ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich mich dann nur auf die Presseberichte berufen, hat wohl dafür gesorgt, dass Salzburg die so sehnlich erwartete Champions League Quali vermasselt hat. Und das hat ihm da jetzt wohl nicht so ganz für Wohlwollen gesorgt.
Aber Julian, das ist doch schon den Allerbesten passiert. Sind wir mal ehrlich.
Es ist den Besten passiert, aber du weißt auch, wie irrational Fußballfans reagieren können, wenn es denen gegen den Strich geht. Ja. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, wir haben mit ihm jetzt noch nicht sprechen können, zu dem Zeitpunkt, in dem wir aufnehmen, dass er auch nicht ganz unfroh ist, jetzt auf dem Betzenberg zu sein, sich da beweisen zu können. Er kommt als Abwehrchef, oder nicht Abwehrchef, aber Marcel Kloß preist in der Vereinsmitteilung seine Kopfballstärke. Ich denke, jemand von diesem Format, Champions League, Europa League erfahren, der Club-WM gespielt hat, darf man auch nicht vergessen, der hilft in der Defensive auf jeden Fall weiter. Und es ist der so sehnlich erwartete Linksfuß.
Stimmt. Da Iso Kim ja noch weiterhin verletzt ist und jetzt hoffentlich bald irgendwann mal von seinen extrem langwierigen muskulären Problemen erholt, wieder am Betzenberg aufschlagen soll. Natürlich eine wichtige Verpflichtung, aber auch Czernev war 2-3 Tage in Lautern und hat dann auf Schalke sofort gespielt. Und da hat gespielt, muss man sagen, als wäre er schon 1,5 Jahre in der Mannschaft. Also das ist ein ganz solider Verteidiger, 1,95 Meter. Da weiß er auch, der verliert auch nicht viele Kopfballduelle. Also das Debüt hat schon mal Lust auf mehr gemacht.
Auch gegen Elversberg hat man jetzt gegen ihn nichts sagen können. Ich meine, das war jetzt halt einfach hinten raus dann, Unterzahl, ne? Halt schwierig. Der kann auf jeden Fall eine Verstärkung sein, ist auch ausgeliehen mit einer Kaufoption. Was man so liest in den Medien, Rasmussen fest verpflichtet. Ebenso, Magin Berisha, dessen Vertrag in Hoffenheim, wie gesagt, mutmaßlich aufgelöst wurde zuvor. Die anderen Neuzugänge, Norman Bazet, der andere Neuzugang, der noch übrig bleibt, im Sturm vorne, ausgeliehen von Coventry City in England. Zuvor war er bei Stade Rennes, da wurde leider abgebrochen. Muss man mal auch gucken, was da noch passiert.
Ja, hat gegen Hannover mit so einer Aktion auf sich aufmerksam gemacht bei seinem Debüt, wo er eigentlich hätte die rote Karte sehen können müssen. Ich finde, er arbeitet sehr, sehr viel. Was bei ihm jetzt bisher noch abgeht, sind so ein bisschen die klaren Abschlussaktionen. Da wird er als Stürmer, als Stürmer wird er natürlich da auch gefragt sein. Ne? Also pressen und arbeiten und der Mannschaft helfen und das ist alles okay, aber irgendwann musst du dann auch mal Vorlagen liefern und Tore. Also das wird jetzt so sein nächster Step sein.
Ich lehne mich jetzt auch mal hier weit aus dem Fenster. Ein ganz schlechter kann das auch nicht sein, weil der hat ja auch schon mal für die belgische Nationalmannschaft debütiert, wenn auch nur ganz, ganz kurz.
Aber da gibt's immer ordentlich Konkurrenz. Das muss man schon sehen. Also
bei Belgien. Da wird nicht jeder berufen, auch wie gesagt, wenn es leider nicht mehr geklappt hat bei ihm. Also da dürfte auch schon Veranlagung vorhanden sein. Wie gesagt, man sieht es auch. Ich habe in einem der ersten Trainingseinheiten habe ich ihn mal gesehen. Da hat er sich auch ganz sehnlich durchgesetzt gegen Erik Wegesser, glaube ich, war es. Und hat da auch ein Tor gemacht unter Bedrängnis, wo man auch sagen muss, gut, muss man auch mal machen. Andererseits ist er in selbiger Einheit auch ein paar Mal an Jan Wedic zerschellt, regelrecht, der ein paar Mal wirklich körperlich auch hingestellt hat. Ich glaube, gegen Elversberg ist mir auch ein paar Mal aufgefallen, dass er schon auf dem Boden liegt. Relativ einfach. Aber ja, hat eine irre Laufleistung gezeigt. Muss ich halt irgendwann mal belohnen.
Ja, wie gesagt, das wird jetzt so der Step sein. Wie gesagt, man kann jetzt auch mal abwarten. Das wird ganz spannend sein, wer jetzt da in Darmstadt im Sturm spielt. Meine Prognose wäre eher, dass Berisha nur von der Bank kommt. Ich glaube nicht, dass er nach einer knappen Woche hier im Training, dass er da schon gleich von Beginn an spielt. Auch mit dem Spielpraxisrückstand und Trainingsrückstand, den er so haben dürfte. Aber ja, das wird auf jeden Fall spannend sein. Aber es ist eine spannende Ergänzung für den Sturm, sage ich mal, weil das vom Spielertyp nochmal ein ganz anderer Typ ist.
Ja, und dann geht's rein in die weitere Saison.
Ja, dann geht's rein. Wie gesagt, ich hab das Programm der nächsten Wochen ja schon mal so umrissen. Klar ist, das muss man dann jetzt auch sagen, sie sind ja in die Rückrunde gestartet mit der Maßgabe, wir wollen die ersten vier Spiele gewinnen. Jetzt haben sie einen Sieg, einen Unentschieden, eine Niederlage. Sollten sie jetzt am Samstag in Darmstadt verlieren, dann kann man das Thema Aufstieg dann aber wirklich so langsam aber sicher zu den Akten legen, weil ich glaube, dann reden wir halt davon, dass sich so der, dann haben sie, glaube ich, auf Darmstadt dann irgendwie 10 Punkte und so und Schalke ist ja nochmal da, also das ist also da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt schon das Schlüsselspiel, um überhaupt sich nochmal in eine Situation zu bringen, dass man vielleicht, wenn andere schwächeln, oben rankommen kann.
Gut. Dann, Alex, wenn wir jetzt mit dem Transferfenster auch durch sind und das so ein bisschen auch mal, ja, wie du sagst, der Aufstieg, wenn das am Wochenende schief geht, in weite Ferne rückt, würde ich sagen, Teufel der Woche.
Ich habe ihn ja jetzt heute schon häufiger gelobt, aber ich nehme ihn jetzt trotzdem nochmal. Also ich finde, Marcel Kloß, zwei Transferfenster, wenn man zu dem Schluss kommt, was ich eben gesagt habe, dass er die Mannschaft stärker gemacht hat, und dass er es geschafft hat, die Altlasten mehr oder weniger loszuwerden, ist das eine sehr, sehr ordentliche Leistung für jemanden, der bei Lichte betrachtet dann doch als ziemlicher No-Name hier hingekommen ist, auch wenn er in Genua schon mal gearbeitet hatte, in verantwortlicher Position. Aber da muss man schon sagen, das ist jetzt für so einen jungen Sportchef Chapeau. Also das finde ich jetzt auch nochmal, auch das muss man ja immer dazu sagen, wie schnell der FCK auf Ausfälle reagieren kann. Wir hatten es im Spätsommer ja schon mal mit Asta und wo dann Paul Joly kam. Und jetzt mit Pretarien, mit Berisha. Also das ist halt schon, das ist schon die Güteklasse 1A, das dann so hinzubekommen.
Ja, ich habe tatsächlich einen anderen, und zwar Ivan Pretarien. Auch wenn der jetzt gut gegen Schalke zwei Tore gemacht, klar, aber jetzt auch gegen Elversberg mit seiner Verletzung. Also das sagt ja auch was über den Spieler aus, dass das so Schockwellen durch den Verein sendet und auch durchs Umfeld. Wenn der so sich verletzt, dass du weißt, oh, jetzt bricht unser Leuchtturm weg und jetzt müssen wir irgendwas machen. Das sagt ja auch was über den Spieler aus. Und wie gesagt, also Achillessehnenriss, eine richtig böse Verletzung. Deswegen hier an der Stelle auch mal gute Besserung nach Kaiserslautern.
Ja, es ist, man muss wirklich sagen, für ihn persönlich auch ist es einfach nur extrem bitter, weil es gibt ja immer diese Statistik, nach wie vielen Minuten schießt du ein Tor als Stürmer? Und da gibt es im deutschen Profifußball gibt's genau einen Stürmer, der besser war als Ivan Pretarien und der heißt Harry Kane. Und da kann man dann halt nur mal sich ausmalen, wie gut der performt hat. Und ich meine, du darfst ja nie vergessen, der hat 11 Tore, ist damit, glaube ich, auf Platz 2 der Torschützenliste. Aber der hat ja noch ganz oft verletzt gefehlt. Auch in der Hinrunde hat er ja ein paar kleinere Blessuren gehabt und zuletzt hat Muskelbündelriss. Das heißt also, man will sich ja gar nicht ausmalen, was der für eine Quote hätte, für eine Ausbeute hätte, wenn er immer fit gewesen wäre. Dass er jetzt so schwer verletzt ist wirklich bitter. Zumal er ja jetzt hier am Betze wirklich auch seinen absoluten Durchbruch in der zweiten Liga jetzt geschafft hat. Also dieses Jahr in Wien Wiesbaden, klar hat er da auch, ich glaube, zweistellig getroffen, aber bei so einem großen Verein so eine prägende Figur zu sein im Sturm, auf den das Spiel auch zugeschnitten ist. Und ja, und es wird ein langer, langer, harter Weg zurück werden für ihn.
Ja, nee, deswegen, wie gesagt, nicht wegen der Leistung, sondern wegen dieser Bedeutung außenrum und auch wegen der Dramatik für mich, der Teufel der Woche. Ich würde sagen, beides Namen, auf die man sich wirklich einigen kann. Wobei du jetzt ein bisschen mehr über Parteien tatsächlich geredet hast am Ende als über Klos.
Stimmt, tatsächlich, ja.
Gut, Alex.
Julian.
Dann sehen wir uns in Bölle.
Das tun wir.
Und euch da draußen wieder wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Schaut doch mal vorbei auf www.rheinpfalz.de/fck, meldet euch zum Newsletter an und schaut mal generell rein, was wir so haben. Hört euch die alten Folgen vom Podcast an und ja, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, gerade in der kalten Jahreszeit wichtig. Und dann bis zum nächsten Mal.
Alles Gute.
Ciao.